NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Bei der Love Parade vor 6 Jahren in Duisburg, da starben 21 Menschen im Gedränge. Bei der Zugangskontrolle hatten alle Sicherheitsmechanismen versagt. Doch juristisch verantwortlich ist niemand. Das Landgericht in Duisburg nahm heute die Anklage gegen Mitarbeiter von Stadt und Veranstalter nicht an. Wir berichten gleich und auch unser Kommentar ordnet diese Entscheidung ein. Wieder Neuigkeiten aus den Panama Papers, erste Reaktionen aus Island, wo der Regierungschef zurückgetreten ist. Außerdem, der Bundesinnenminister sorgt sich um die zunehmende Gewalt gegen Beamte und der Ethikrat der Bundesregierung mahnt eine bessere Versorgung von Patienten in Krankenhäusern an. Love Parade vor 6 Jahren, zum ersten Mal in Duisburg. Auf einem alten Güterbahnhofsgelände wollten die Raver ihren fröhlichen und grellen Umzug feiern. Doch, wie wir wissen, kam alles ganz anders. Im Gedränge der Menge kamen 21 Menschen ums Leben. Die Zahl der Verletzten ging in die Hunderte. Waren nicht alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden? Wer wäre dafür zuständig gewesen? Der Veranstalter, die Stadt oder die Polizei? Am Ende hatte sich die Staatsanwaltschaft 10 Mitarbeiter von Stadt und Veranstalter herausgesucht und sie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Nach mehrjähriger Vorverhandlung hat das Landgericht in Duisburg heute die Eröffnung einer Verhandlung abgelehnt. Doro Blome-Müller hat sich die Gründe dafür angehört.
Die Staatsanwaltschaft in Duisburg hat mit Unverständnis auf die Entscheidung des Landgerichts reagiert, die Anklage im Strafverfahren um das Unglück bei der Love Parade nicht zur Hauptverhandlung zuzulassen.
Die Entscheidung des Landgerichts Duisburg ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar und rechtsfehlerhaft. Gegen den Beschluss der Strafkammer hat die Staatsanwaltschaft deswegen umgehend sofortige Beschwerde eingelegt,
sagte Pressesprecherin Anna-Christina Weiler in einer Erklärung. Das Landgericht hatte sich 2 Jahre lang Zeit gelassen, die Zulässigkeit der Anklage zu prüfen und war zu dem Ergebnis gekommen, dass das zentrale Gutachten trotz verschiedener angeforderter Nachbesserungen nicht verwertbar sei. Landgerichtspräsident Ulf Thomas Bender.
Es leidet zum einen an gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln. Aufgrund des Gutachtens lässt sich daher nicht beantworten, aus welchen Gründen es zu den tragischen Ereignissen kommen konnte.
Das sieht die Staatsanwaltschaft anders. Selbst wenn das Gutachten mangelhaft sei.
Angesichts der Vielzahl weiterer Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft auf 32 Seiten in ihrer Anklageschrift benannt hat, hätte die Strafkammer sich aber jedenfalls veranlasst sehen müssen, einen zweiten Gutachter zu beauftragen.
3,5 Jahre lang hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt, bis sie im Februar 2014 schließlich Anklage gegen 6 Mitarbeiter der Stadt und 4 Mitarbeiter des Veranstalters erhob. Schon damals sorgte unter den Angehörigen der Opfer des Unglücks und den Betroffenen für Aufregung, dass die von ihnen als Hauptschuldige Gesehenen gar nicht erst angeklagt wurden. Rainer Schaller als Geschäftsführer des Veranstalters Lopavent und Adolf Sauerland als damaliger Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Auch die Verantwortlichen bei der Polizei wurden nicht angeklagt. Das Gutachten habe sich rein auf die Planungen konzentriert und mögliche andere Unglücksursachen überhaupt nicht berücksichtigt, kritisierte denn auch Landgerichtspräsident Ulf Thomas Bender.
Für die Todesfälle und Verletzungen kommen auch mögliche andere Ursachen, insbesondere die später eingezogenen Polizeiketten, die unterlassene Schließung der Zugangssysteme und später entfernte Begrenzungszäune an den Einlassanlagen in Betracht.
Unter anderem das hatten Betroffene und Angehörige der Unglücksopfer immer wieder angemahnt. Entsprechend erschüttert und wütend reagierten sie heute auf die Entscheidung des Landgerichts. Wir haben diese Entscheidung schon fast erwartet und doch trifft es uns wie ein Schlag, heißt es zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Bürgerinitiative gegen das Vergessen LOPA 2010. Als eine Bankrotterklärung der Justiz bezeichnet es der Rechtsanwalt Gerhard Baum, der die Interessen mehrerer Opfer vertritt.
Ja, wir werden als Nebenkläger sofortige Beschwerde gegen die Einstellung einlegen. Es ist völlig unverständlich, dass eine Katastrophe dieser Art unaufgeklärt bleibt.
In letzter Instanz muss nun das Oberlandesgericht Düsseldorf über die Eröffnung einer Hauptverhandlung entscheiden. Folgen die Richter dort der Auffassung des Duisburger Gerichts, wird es kein Strafverfahren zum Unglück bei der Love Parade am 24. Juli 2010 geben.
Das Landgericht Duisburg hat die Anklage wegen des Todes von 21 Menschen bei der Love Parade vor 6 Jahren nicht angenommen. Die Richter hielten das Hauptargument der Ankläger für nicht beweiskräftig genug, wir haben es gerade gehört. Und die Staatsanwaltschaft hat die Falschen angeklagt. Das meint jedenfalls Benjamin Sartori in seinem Kommentar.
Was für ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen der 21 Love Parade Todesopfer. Schon Wochen nach dem Unglück vor fast 6 Jahren schien doch klar zu sein, was passiert ist. Die Love Parade schlampig geplant, dann schlecht überwacht. Hinzu kam ein chaotischer Polizeieinsatz. Und nun soll niemand schuld gewesen sein. Der eigentliche Skandal ist aber nicht die Ablehnung eines Strafprozesses durch die prüfenden Richter am Duisburger Landgericht. Denn ihnen blieb nichts anderes übrig. Niemand braucht einen Showprozess ohne Aussicht auf ein Ergebnis. Wenn die Richter nicht genug Beweise sehen, dann ist das so. Für die Staatsanwaltschaft allerdings ist das eine heftige Klatsche. Ihr Scheitern hat zwei Gründe. Beide haben miteinander zu tun. Der erste. Die jetzt abgelehnte Anklage der Staatsanwaltschaft stand und fiel mit dem Gutachten eines britischen Sachverständigen. Doch seine Expertise ist ein schlechter Witz, denn zu viele Fragen blieben, auch auf Nachfrage des Gerichts, offen. Die Staatsanwaltschaft hätte das erkennen und einen zweiten Gutachter zu Rate ziehen müssen. Warum sie das nicht tat, bleibt ihr Geheimnis. Der zweite Grund hat mit der Interpretation des vorliegenden Gutachtens durch die Staatsanwaltschaft zu tun. Denn der Sachverständige erwähnte auch die zweifelhafte Rolle der Polizei bei dem Lovebirds-Unglück. Er vernachlässigte sie aber schließlich, weil er sie für nachrangig und juristisch bedeutungslos hielt. Doch eine juristische Einordnung war gar nicht die Aufgabe des Sachverständigen. Trotzdem folgte die Staatsanwaltschaft seiner Einschätzung und hielt die Polizei aus der Anklage raus. Möglicherweise ein Fehler, den jetzt die Richter korrigierten. In ihrer Begründung sprechen sie ausdrücklich davon, dass für sie nicht geklärt ist, ob nicht auch der Polizeieinsatz eine Mitursache für das Lovebirds-Unglück war. Wenn man so will, hat die Staatsanwaltschaft also womöglich die Falschen angeklagt. Beobachter und Juristen hatten genau das befürchtet, doch die Behörde zeigte sich beratungsresistent. Hat die Staatsanwaltschaft sich vielleicht nicht getraut, die Polizei anzuklagen? Immerhin ist der Chef der Polizei, NRW-Innenminister Ralf Jäger, nicht nur selbst Duisburger, sondern auch noch Chef der dortigen SPD. Um es ganz deutlich zu sagen, für eine politische Einflussnahme gibt es keine Belege. Vielleicht war es auch vorauseilender Gehorsam, ich weiß es nicht. Ich kann aber verstehen, dass die Opfer und Hinterbliebenen des Lovebirds-Unglücks genau in diese Richtung denken. Vielleicht war das Strafrecht aber ohnehin das falsche Schwert bei der Aufklärung des Lovebirds-Unglücks. Bei einer solchen Verkettung von möglichen Ursachen ist es immer schwierig, die Schuld eines Einzelnen zweifelsfrei nachzuweisen. Geholfen hätte vielleicht ein frühzeitiger Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag. Ohne dem Anspruch, am Ende jemanden zu verurteilen, hätte er womöglich zur Aufklärung beitragen können. Doch für einen solchen Untersuchungsausschuss gab es nie eine Mehrheit. Die Hinterbliebenen müssen den Tod ihrer Familienmitglieder nun wohl verarbeiten, ohne dass klar ist, was am 24. Juli 2010 bei der Duisburger Love Parade eigentlich genau passiert ist. Und das, obwohl doch alle nach dem Unglück lückenlose Aufklärung versprochen hatten. Mit diesem Schlag ins Gesicht muss man erstmal fertig werden.
Der Kommentar von Benjamin Sartori im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Veröffentlichung von geheimen Briefkastenfirmen, die von einer Kanzlei in Panama gehandelt wurden, hat wohl erste Konsequenzen. Islands Regierungschef Gunnlaugsson ist zurückgetreten. Laut Panama Papers ist Gunnlaugssons Frau als Inhaberin einer Briefkastenfirma aufgeführt. Es finden sich in diesen Papieren ebenfalls Spuren zum ukrainischen Staatspräsidenten Poroschenko, aber auch zu Sportlern wie zum Beispiel zu Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg oder zum Fußballer Lionel Messi. Kerstin Mücke berichtet.
Nach der Veröffentlichung der Panama Papers steckt Island in einer Regierungskrise. Gestern hatten Tausende in der Hauptstadt Reykjavik demonstriert. Sie empört, dass Ministerpräsident Sigmundur David Gunnlaugsson eine Briefkastenfirma mit Anleihen isländischer Banken besaß, aber dies verschwieg, als er Parlamentsabgeordneter wurde. Gunnlaugsson hat heute die Auflösung des Parlaments beantragt. Nun heißt es aber nach aktuellen Medienberichten, der Ministerpräsident trete in Absprache mit seiner Partei zurück. Auch in Deutschland zeichnen sich erste Konsequenzen aus den Veröffentlichungen ab. Hier zeigen die Panama Papers vor allem die Rolle deutscher Banken im Offshore-Geschäft auf. Allein 14 deutsche Kreditinstitute haben Kunden, mehr als 1200 Briefkastenfirmen über den Dienstleister Mossack Fonseca vermittelt. Im rbb-Inforadio gab der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Bankenverbandes Michael Kemmer zu:
Man kann es nicht ausschließen, dass es da auch bei den Banken Verfehlungen gegeben hat. Fakt ist jedenfalls, es ist sehr viel passiert, sowohl an externem Regelwerk als auch an inneren Überprüfungen in den Häusern. Es gibt hier sehr strenge Compliance-Regelungen, die müssen von den Banken eingehalten werden. Die werden überwacht von Aufsichtsbehörden.
Eine der Aufsichtsbehörden, die BaFin, wird, wie eine Sprecherin sagte, natürlich aktiv. Es würden nun konkrete Vorgänge bei einigen Banken abgefragt. Justizminister Heiko Maas, der sich heute zu den Panama Papers äußerte, drohte den Banken gar mit weitergehenden Konsequenzen.
Mit Blick auf die deutschen Banken sei gesagt, niemand wird sich dem nationalen Recht und auch den deutschen Fahndungsbehörden dauerhaft entziehen können. Wer sich da etwas zu Schulden hat kommen lassen, der wird sich vor einem deutschen Gericht verantworten müssen.
Zudem kündigte der SPD-Politiker ein Firmentransparenzregister an. Dadurch solle erkennbar werden, wer der wirtschaftlich Handelnde einer Firma ist. Dies ist bei Offshore-Firmen nicht der Fall. Maas räumte aber ein, dass dieses Register keine Transparenz bei von Deutschen in Panama und anderen Offshore-Paradiesen gegründeten Firmen bringen werde, sondern nur für Firmen in Deutschland gelte.
Allerdings müssen wir natürlich in unserem Zuständigkeitsbereich die Regelungen, die wir international fordern, erst einmal selber vorhalten. Und das tun wir jetzt.
Auf Länder wie Panama müsse internationaler Druck ausgeübt werden, die eigenen Gesetze zu ändern, sagte Maas. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD verwies heute auf Regelungen zum internationalen Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden, die bald in Kraft treten sollen. Panama habe sich dem bislang verweigert, kritisierte OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría. Es gibt 5, 6 Länder, die sich nicht in diese Richtung bewegen. Eins davon ist Panama, eins davon bleibt Panama. Derweil sind die deutschen Behörden gegenüber Panama nicht untätig. Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung erfuhren, läuft gegen die Inhaber des Anbieters von Briefkastenfirmen Mossack Fonseca seit einiger Zeit ein Ermittlungsverfahren der Kölner Staatsanwaltschaft. Einige Kreditinstitute hätten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen eingereicht, hieß es. Grundlage des Verfahrens sind Daten, die das Land Nordrhein-Westfalen vor einiger Zeit angekauft hatte, die aber nur ein kleiner Bestandteil der Panama Papers sind. Bis wann diese Ermittlungen abgeschlossen werden können, ist offen.
Der Bericht von Kersten Mügge. Im preußischen Obrigkeitsstaat alter Prägung, da galt der Schutzmann noch als Respektsperson, der Richter als Ehrenwert und der Staatsdiener überhaupt als unantastbar. In diese Zeiten wünsche sich zwar niemand zurück, sagte Bundesinnenminister de Maizière heute auf einer Konferenz mit Beamten, doch die Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleute oder Behördensachbearbeiter habe ein Ausmaß angenommen, das nicht hinnehmbar sei. Laut Statistik sind im vergangenen Jahr Polizisten 62.000 Mal angegriffen worden. Volker Schaffranke.
Du blöder Depp oder sie haben sie nicht alle. Beleidigungen sind für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit Kundenkontakt fast Alltag. Egal ob im Jobcenter, beim Ordnungsamt oder der Sozialbehörde. Immer häufiger kommt es aber auch zu Gewalt und Körperverletzungen, berichtet Klaus Dauderstedt. Er ist Chef des Deutschen Beamtenbundes.
Die Straßenverkehrsdienste zum Beispiel werden attackiert, wenn sie eine Baustelle einrichten. Und irgendein Autofahrer fühlt sich dadurch gehandicapt und ist wütend. Und dass wir Feuerwehren und Sanitätsdienste attackiert sehen, ist wirklich unglaublich.
Genaue Zahlen über Übergriffe für den gesamten öffentlichen Dienst liegen nicht vor. 2015 wurden aber mehr als 62.000 Polizisten angegriffen, Tendenz steigend, obwohl die eigentliche Zahl der Straftaten rückläufig ist. Bundesinnenminister Thomas de Maizière drückt es drastischer aus.
Um es umgangssprachlich zu sagen, es wird nicht nur einmal zugetreten, sondern dann eben 5 oder 6 Mal.
Polizeibeamte sind natürlich besonders betroffen, wie zum Beispiel bei Demonstrationen. Aber auch schon bei einer einfachen Verkehrskontrolle rasten die Betroffenen immer schneller und immer heftiger aus. Was kann die Politik tun? Bessere Ausstattung mit sogenannten Bodycams für Polizisten und Notruftasten in Behörden sind das eine. Oliver Malchow von der Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Übergriffe auf Beamte nicht nur als einfache Körperverletzung vor Gericht behandelt werden.
Das sind aber bei Ersthin häufig Straftaten, die dann auch eingestellt werden. Wir wollen ja darauf hinaus, dass man nicht als Bürger angegriffen wird, sondern wir sagen, das ist ein Angriff auf den Staat. Und das muss besonders dargestellt werden. Und dann erwarten wir natürlich auch, dass es Verurteilung kommt.
Es geht den Mitarbeitern also weniger um härtere Strafen, sondern um eine Verurteilung der Täter. Über eine geplante Gesetzesänderung freut sich der Chef des Deutschen Beamtenbundes, Klaus Dauderstedt.
Den Beschäftigten zu helfen, wenn die Schädiger selber nicht in der Lage sind, einen angemessenen Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu leisten, dass der Staat dann dafür einspringt. Das ist, glaube ich, eine Geste, die deutlich macht, dass auch nach einem eingetretenen Schadenfall der Beschäftigte nicht allein gelassen wird.
Das alles sei richtig und wichtig, so Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der CDU-Politiker forderte aber auch eine gesellschaftliche Debatte darüber, was Respekt, Höflichkeit und Anstand im Umgang miteinander heute noch bedeutet.
Da kann jeder seinen Beitrag leisten. Jeder Bürger, jeder Vater, jede Mutter, jeder Lehrer, jede Lehrerin und auch natürlich jeder Polizist und jeder Beamte.
Und nach diesem Appell des Bundesinnenministers ist es gleich 18.45 Uhr, 7:15. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die deutsche Wirtschaft steht stark da, jedenfalls was die aktuellen Daten angeht. Rekordzahl an Beschäftigten, so wenig Arbeitslose wie seit über 20 Jahren, nicht mehr Überschüsse in den Haushalten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, hat sich die Daten angesehen und warnt dennoch. Was jetzt stabil ist, müsse nicht für alle Zeiten so bleiben. Dafür müsse Deutschland vorsorgen. Das Rezept, das die OECD nun vorschlägt, dürfte nicht jedem schmecken. In ihrem Deutschlandbericht rät sie etwa zur Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters oder zur Erhöhung der Steuern auf Immobilien. Jens Wiening war bei der Vorstellung des Berichtes dabei.
Es waren seine einzigen Worte auf Deutsch, die OECD-Generalsekretär Angel Gurría an die Bundesregierung richtete.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
Er wollte wohl sicher gehen, dass ihn dort auch jeder versteht. Den Rest der Pressekonferenz blieb Gurría dann dem Englischen treu, aber auch das war deutlich.
Germany still faces a number of key challenges.
Deutschland steht vor einer ganzen Anzahl von großen Herausforderungen. Denn obwohl die Wirtschaftslage stabil sei, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Wettbewerbsfähigkeit hoch, muss in die Zukunft investiert werden. Punkt 1, die Integration von Flüchtlingen. Deutschland hat viel getan, um Flüchtlinge willkommen zu heißen, aber es kann noch mehr getan werden. Junge Flüchtlinge müssen schneller integriert werden. Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Eine Ausbildung, eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt, all das muss gelingen, auch um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu gewährleisten. Gelingt die Integration, könne die Zuwanderung auch helfen, den demografischen Wandel, also die Überalterung der Gesellschaft, zu stoppen. Eine erfolgreiche Integration erfordert hohe Investitionen, aber es lohnt sich und macht aus einer Herausforderung eine Chance.
Turning a challenge into an opportunity.
Auch auf dem Arbeitsmarkt müssen laut OECD Reformen her, zum Beispiel um mehr Frauen einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.
Many women in Germany work part-time.
Im OECD-Vergleich arbeiten zu viele Frauen nur Teilzeit. Lediglich 60% arbeiten Vollzeit. OECD-weit sind es 75%. Der Ausbau der Kinderbetreuung würde mehr Frauen helfen, Vollzeit zu arbeiten. Das macht eine Wirtschaft dann umfassender und stärker.
Would give women more choice to pursue full-time work. This makes the economy more inclusive, which also makes it stronger.
Weitere Forderungen der OECD für den Arbeitsmarkt: später in die Rente gehen und niedrigere Steuern. Auch beim Ausbau der digitalen Netze hängt Deutschland im weltweiten Vergleich hinterher. Gerade für das sogenannte Industrie 4.0, also die digitale Vernetzung der Wirtschaft, sei der Ausbau unverzichtbar. Oder wie OECD-Generalsekretär Angel Gurría dann nochmal wiederholte:
Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Europäische Drogenfahnder sorgen sich weiter um den Drogenhandel. Nach Beobachtungen der EU-Polizeibehörde bewegen sich die Drogenhändler von den klassischen Schmuggelrouten aus den Hauptanbaugebieten weg, um sich dann verstärkt in die Ströme des Welthandels einzuklinken. Auch das Internet bietet hier immer mehr Möglichkeiten für Kriminelle, sich zu vernetzen und den Drogenschmuggel zu organisieren. Den EU-Drogenbericht 2016 hat Karin Bentsch gelesen.
24 Milliarden Euro. So viel Geld geben Europäer pro Jahr für illegale Drogen aus. Das geht aus dem neuen Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogensucht hervor. Der Drogenhandel ist damit eine Haupteinnahmequelle für das organisierte Verbrechen. Cannabis ist nach wie vor die am häufigsten verkaufte Droge mit einem Handelswert von gut 9 Milliarden Euro pro Jahr. Im Fokus stehen niederländische, estnische und vietnamesische Gruppen von Kriminellen, sagte Europol-Chef Rob Wainwright.
Cannabis remains the biggest drug market in the EU and we are focusing our operational work on Dutch and ethnic Vietnamese organized crime groups especially.
Gefolgt wird Cannabis von Kokain und Heroin. Die Produktion von Heroin rücke immer näher nach Europa. In zahlreichen EU-Ländern, darunter Spanien und Tschechien, werde Morphin zu Heroin verarbeitet.
Heroin production, I think, is moving closer to the European Union, with labs converting morphine into heroin that have been identified now in several EU member states, including Spain and the Czech Republic.
Doch auch psychoaktive Substanzen spielen eine immer größere Rolle. Das sind bewusstseinserweiternde Drogen, die auf die menschliche Psyche einwirken. Im vergangenen Jahr wurden rund 100 neue Arten dieser Substanzen entdeckt, sagte EU-Innenkommissar Avramopoulos.
Just in 2015, 100 new substances were reported.
Sorgen bereitet der EU-Behörde die Verbindung zwischen Terrorismus und Drogenhandel. Europol-Chef Wainwright sagte, auch wenn Drogen nicht die wichtigste Einnahmequelle von Terrorzellen in Europa seien, hätten viele radikalisierte Heranwachsende Verbindungen in die Drogenszene.
Wer ins Krankenhaus muss, dem geht es nicht gut. In der Klinik, so ist dann die Hoffnung, ist die medizinische Versorgung darauf ausgerichtet, schnell einen Genesungsprozess zu gewährleisten. Doch die Wahrheit ist, der Termindruck der Beschäftigten dort ist immens. Niemand hat mehr Zeit. Der Arzt kommt nur kurz, wenn überhaupt mal vorbei. Und bei bestimmten Patienten, da sei die Versorgung in deutschen Krankenhäusern unzureichend. Das kritisiert der Deutsche Ethikrat Rebecca Lühr.
Viele Patienten haben ihren Aufenthalt im Krankenhaus in schlechter Erinnerung. Und das nicht unbedingt wegen mangelhafter medizinischer Behandlung. Der Psychologe Michael Wunder ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und weiß aus Krankenhausbeurteilungen von Patienten:
Die Kompetenz und die Kommunikationsfähigkeit der Ärzte und der Pflegenden steht im Vordergrund. Das Problem ist tatsächlich, dass Patienten das Krankenhaus zu Recht, wie wir finden, danach beurteilen: Wie bin ich hier behandelt worden? Ist mir alles richtig erklärt worden? Und so weiter.
Der Medizinethiker Thomas Heinemann ergänzt, der ökonomische Druck in vielen Kliniken treibe Ärzte zu Entscheidungen, die sie eigentlich als ethisch problematisch empfinden. Zum Beispiel Patienten möglichst schnell zu entlassen, obwohl das medizinisch noch gar nicht angezeigt ist.
Oder die Entlassung und eingeplante spätere Wiederaufnahme von Patienten unter anderer Diagnose lediglich aus abrechnungstechnischen Gründen, dieser sogenannte Drehtüreffekt.
Der Deutsche Ethikrat empfiehlt in diesem Fall, dass die Kliniken Patienten mit mehreren Erkrankungen künftig leichter abrechnen können. Aber auch in der Pflege läuft im Krankenhaus vieles schief, zum Nachteil der Patienten. Pflegekräfte kämpften mit notorischer Zeitnot, Stress und zu viel Arbeit, unter anderem durch Personalabbau, so Heinemann.
Eingeschränkt werden dabei zunächst die unsichtbaren und schwer messbaren Arbeiten, die allerdings zum Selbstverständnis einer guten Pflege gehören, wie Zuhören, Trost spenden, für Wohlbefinden sorgen, das Durchführen von Prophylaxen zur Verhinderung von Komplikationen wie Dekubitus sowie überdies das Informieren über das Verhalten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.
Die Empfehlung des Ethikrats, die am Patientenwohl orientierte Kommunikation im Krankenhaus muss verbessert werden, mit Aus- und Fortbildungen für Pflegende wie Ärzte. Die Fachleute schlagen zudem Mindestquoten für Pflegekräfte auf den Stationen vor und bessere Personalschlüssel, um den Zeitdruck bei der Versorgung der Patienten zu senken. Für Patienten mit einem erhöhten Betreuungsbedarf müssten Kliniken mehr als bislang die Möglichkeit bekommen, zusätzlich eine Vergütung abrechnen zu können, so der Deutsche Ethikrat, damit Menschen mit Behinderung, Demenzkranke oder auch Kinder nicht benachteiligt würden. Nun ist es an der Politik, an den Krankenkassen und Kliniken, die Empfehlungen des Deutschen Ethikrats für sich zu bewerten und umzusetzen.
Nach der Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei sollen ja alle Flüchtlinge, die nach dem 20. März Griechenland erreicht haben, zurückgeschickt werden. Damit haben die Griechen gestern begonnen. So wurden die ersten etwa 200 Menschen zurückgebracht. Heute aber, so scheint es, ist die Aktion zum Stillstand gekommen. Das liegt vermutlich daran, dass die verbliebenen Flüchtlinge Asylanträge stellen. Und die müssen natürlich erst einmal geprüft werden. Doch offenbar gibt es dabei Ungereimtheiten, berichtet Wolfgang Landmesser von der Insel Lesbos.
Heute Morgen um 7 Uhr vor dem Lager von Moria. Atif aus Pakistan hat gerade das große Zelt verlassen, das direkt hinter dem Zaun steht. Vor 5 Tagen ist er mit einem Boot aus der Türkei angekommen und seitdem hier eingesperrt. Weder gut noch schlecht, so beschreibt er die Situation zunächst und erzählt dann, was in den letzten Nächten passiert ist. Die Polizei kam mitten in der Nacht, als wir schliefen. Sie holten uns aus dem Zelt und stellten uns Fragen. Einige von uns nahmen sie mit. Vielleicht haben sie sie in die Türkei gebracht. Ich weiß es nicht. Er habe Asyl beantragt, sagt Atif, so wie viele andere Pakistani auch. Aber das spiele keine Rolle. Sie haben also Menschen aus dem Lager geholt, die Asyl beantragt hatten, frage ich.
So they sent people away who applied for asylum, you mean?
Yes. Many people applied asylum, but they are not here with us. They took from us.
Ja, viele von ihnen hätten Asyl beantragt, antwortet er, aber trotzdem seien sie von den anderen getrennt worden. Mehr als 130 Flüchtlinge wurden gestern Morgen aus Lesbos in die Türkei zurückgebracht. Die ersten Abschiebungen nach dem EU-Türkei-Deal. Die meisten von ihnen waren Pakistani. Nach den internationalen Schutzstandards für Flüchtlinge darf niemand abgeschoben werden, der einen Asylantrag gestellt hat, betont Boris Tschechirkow, Sprecher der UN-Flüchtlingshilfeorganisation auf Lesbos. Der UNHCR habe aber bisher keine Hinweise, dass die Behörden Asylanträge einfach missachteten. Wohl aber gäbe es Mängel bei der Information der Flüchtlinge über ihre Rechte. Einer der Mängel ist, dass die Qualität der Informationen unzureichend ist. Aber die Behörden haben uns versichert, dass sie jeden Asylwunsch bei der Registrierung aufnehmen oder später hinzufügen, sobald ein Antrag gestellt wird. Wir haben im Moment keinen Grund daran zu zweifeln, aber wir sind besorgt über die Kapazitäten des Asylverfahrens. Von den rund 3000 Menschen im Lager von Moria haben nach offiziellen Angaben über 2800 inzwischen Asyl in Griechenland beantragt. Die griechische Asylbehörde sei damit heillos überfordert, meint der UNHCR, und fordert massive Unterstützung durch die anderen EU-Mitgliedstaaten. Auch freiwillige Helfer haben Hinweise darauf, dass Asylwünsche nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das geht aus einem Smartphone-Video hervor, das eine Mitarbeiterin des Camps Better Days for Moria aufgenommen hat, einer privaten Initiative. Darin sind ebenfalls Flüchtlinge aus Pakistan zu sehen. Mein Freund ist zur Polizei gegangen wegen Asyl. Die Polizei sagte ihm, es gibt kein Asyl. Wenn du sagst, dass du Asyl möchtest, dürfen sie dich nicht in die Türkei zurückschicken, sagt eine Freiwillige aus dem Off. Also solle er immer wieder nach Asyl fragen. Und dann fordert sie die Flüchtlinge auf, es direkt in die Kamera zu sagen, ich will Asyl, was die Männer hinter dem Zaun auch tun.
So you say to the camera that you want asylum. You say it?
I want asylum.
Ob die Behörden in Moria wirklich Asylwünsche missachten, der UNHCR will den Fällen nachgehen.
Für die umstrittene Kaukasusregion Bergkarabach ist eine Waffenruhe vereinbart worden. Die Operationen aserbaidschanischer Truppen und armenischer Separatistenverbände seien gestoppt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Mini-Staat leben mehrheitlich ethnische Armenier. Markus Ambale informiert.
Rund 150.000 Menschen, vor allem Armenier, leben in Bergkarabach, der gebirgigen Region im Südkaukasus, deren Fläche etwas kleiner ist als die Schleswig-Holsteins. Die Bewohner hoffen, dass es nun wieder ruhiger wird, die jüngsten Gefechte nicht aufflammen und dass die vereinbarte Feuerpause hält, über die das russische Staatsfernsehen heute so berichtete. Die Verteidigungsministerien von Armenien und Aserbaidschan haben eine Waffenruhe verkündet. Sie gilt seit heute Mittag. Jetzt laufen Verhandlungen über Einzelheiten dieser Waffenruhe. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von armenischen Truppen und Milizen kontrolliert. Nach einem Krieg wurde 1994 ein Waffenstillstand geschlossen, der aber brüchig blieb, auch weil es keine internationale Friedenstruppe gibt, die ihn überwachen könnte. Armenien und Aserbaidschan haben an ihren Grenzen und Frontlinien in den letzten Jahren aufgerüstet. Am Wochenende brachen dort die schwersten Kämpfe seit Jahren aus. Schätzungen zufolge wurden mehrere Dutzend Menschen getötet. Eine weitere Eskalation scheint nun vorerst abgewendet. Eine wichtige Rolle dürfte dabei Russland gespielt haben, das beiden Ländern Waffen liefert. Die russische Führung sieht sich als Schutzmacht Armeniens, hält aber auch engen Kontakt zur aserbaidschanischen Regierung. Der Politologe Andrei Zubov meinte im unabhängigen russischen Fernsehsender Dosht: Das ist ein sehr ernstes politisches Spiel. Für den Kreml sind es schwierige Entscheidungen. Die beste Option wäre es, den Konflikt einzufrieren und zur Situation vor den Kämpfen zurückzukehren. Experten nennen einen solchen Zustand eine stabile Instabilität, also weder Krieg noch Frieden. Russland hatte nach dem Aufflammen der Kämpfe öffentlich keine Partei ergriffen, sondern beide Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. Dahinter steckt nach Ansicht des Politologen Zubov auch die Sorge, dass die Türkei als weiteres Land in den Konflikt eingreifen könnte. Ich möchte betonen, dass Aserbaidschan zumindest diplomatisch von der Türkei unterstützt wird. Die Kontakte zwischen Aserbaidschan und der Türkei bestehen seit Jahren und sind sehr gut. Der türkische Präsident Erdogan will, dass der südliche Kaukasus nicht länger zum größten Teil russischer Einflussbereich ist. International bemühen sich Diplomaten, den Konflikt zu entschärfen. Der armenische Präsident Sargsyan wird morgen bei Bundeskanzlerin Merkel in Berlin erwartet. Russlands Außenminister Lavrov reist übermorgen in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Doch weder Aserbaidschan noch Armenien werden ihren Anspruch auf Bergkarabach so schnell aufgeben. Ein Frieden ist deshalb nicht in Sicht.
Soweit der Bericht von Markus Abale. Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.